SWR 2 Cluster. Musikszene SWR.
Herr Targmann, Sie sind Oboist, Komponist und Arrangeur. Seit über 10 Jahren haben Sie an der Mannheimer Musikhochschule eine Professur für Arrangieren und Komponieren. Wenn Sie Arrangieren unterrichten, was bringen Sie denn Ihren Studenten in den ersten 5 Stunden bei?
Naja, da gibt es Pflicht und Kür. Und die Pflichtsachen muss ich erst einmal beibringen. Dazu gehören Transponieren von Instrumenten, also dass Instrumente anders notiert werden in Partituren, wie sie klingen, wie die Umfänge von Instrumenten sind, wie ein Orchester klanglich aufgebaut ist, wie die bestimmten Instrumentengruppen miteinander korrespondieren. Wir gucken uns Partituren an, damit auch sozusagen eine Visualisierung stattfindet von Klang. Ich bringe Ihnen auch bei, wie man mit dem Computer umgeht. Heute arbeiten wir ja mit Notensatzprogrammen. Und das ist schon mal ein Semester eigentlich, alles an Pflichtübungen, bevor man dann anfängt, künstlerisch zu arbeiten.
Und ich glaube, gerade dieser Übergang ist ja interessant, wenn man die Pflichtübung abgeschlossen hat, schon ein Vorwissen hat, eine Vorstellung hat, wie gehe ich mit dem Handwerkszeug um? Was kommt dann?
Dann geht es darum, Stilübungen zu machen. Man instrumentiert Kunstlieder und man instrumentiert sie in verschiedenen Stilen oder man vergleicht Instrumentation oder man beginnt wirklich Klavierstücke zu orchestrieren, zu kolorieren. Und dann, wenn man da erstmal die Tür aufmacht, dann entstehen 1000 Fragen, die es zu lösen gibt, und das ist dann ein sehr spannender Prozess.
Jetzt haben Sie gerade schon vom Kolorieren gesprochen. Kann man sich das vorstellen wie eine Arbeit mit einem großen Farbkasten, dass man wie aus einem Schwarz-Weiß-Bild ein Farbbild macht oder vielleicht auch umgekehrt aus einer großen Partitur ein Arrangement für eine kleinere Besetzung und dann einfach auch Farben reduziert oder anders bündelt?
Ja, das sind ja die 2 Hauptgebiete. Also zum einen das Hochinstrumentieren, dass ich also aus einer Schwarz-Weiß-Vorlage, so nenne ich es jetzt mal, eine kolorierte Orchester- oder Kammermusikfassung mache mit ganz anderen Farben. Oder dass ich runterinstrumentiere, dass ich eine Reduktion mache und versuche, diese Reduktion doch so zu gestalten, dass sie überzeugend wirkt. Es gibt immer so eine Devise, die ich habe und auch meinen Studenten immer sage, eine Bearbeitung ist dann gut, wenn sie nicht bearbeitet klingt. Wenn man merkt, das ist bearbeitet und will eigentlich nicht so richtig passen, dann stimmt etwas nicht.
Worin liegt denn für Sie die Freiheit eines Arrangeurs?
Ja, die muss man sich erstmal im Kopf erarbeiten. Also es gehört viel Erfahrung dazu, dass man Musikstücke versteht und dass man eine Vision bekommt davon, was in den Musikstücken noch steckt oder wie sie sich verändern könnten und wie sie sich also auch interessant verändern könnten. Ich verfolge dann eigentlich immer das Ziel, dass ich nicht unbedingt immer 1:1 übertrage. Ein Klavier hat eine andere Technik, Töne zu produzieren als ein Streichinstrument oder ein Blasinstrument. Und deshalb muss man sich überlegen, was ist die kompositorische Idee? Und in der Hinsicht muss ich Techniken entwickeln, wie ich die Idee verwandelt rüberbringen kann.
Sodass man beim Hören vielleicht was ganz anderes mal entdeckt, als wenn man die Urfassung hören würde?
Ja, unbedingt. Also ich denke, wenn ich zum Beispiel eine Opernarie für ein rein instrumentales Ensemble bearbeite und da fehlt die Singstimme und auch der Informationswert durch die Worte, das muss ich irgendwie kompensieren. Und dann ist es auch interessant, dass man dann die Begleitung unter Umständen aufwertet, dass da Dinge passieren, die man vorher gar nicht so wahrgenommen hat, weil man immer auf den Tenor geachtet hat. Also mir macht es sehr viel Spaß, besonders wenn es beginnt, dann so ein Eigenleben zu führen. Also wenn man dann arbeitet und es geht auf und man steigt ja doch bei einem Musikstück sehr tief in die Ebene hinab. Also ich sage immer wie beim Computer in die DOS-Ebene und versteht auch, wie Musikstücke gebaut sind. Und manchmal sind Musikstücke auch nicht so toll gebaut, das bemerkt man dann auch. Aber wenn es dann aufgeht und es eine neue Logik entsteht und sich das einlöst, was man sich vorgestellt hat, und es sich dann später im Konzert und durch die Musiker einlöst, ist das natürlich eine ganz, ganz spannende Geschichte.
Haben Sie manchmal fast den Eindruck, Sie schauen dem Komponisten über die Schulter oder sogar ins Gehirn rein, wenn Sie sich so intensiv mit dieser Musik auseinandersetzen und Ihren eigenen Kommentar oder Ihre eigene Übersetzung machen?
Also ich versetze mich natürlich in den Komponisten sehr weit hinein. Ich komponiere selber auch und weiß ja auch, wie diese Prozesse sind. Und manchmal entdeckt man ja auch Widersprüchlichkeiten, die ja auch ganz banale Gründe haben können, dass jemand keine Zeit mehr hatte oder dass er zum Essen gerufen wurde oder dass ein Stück einfach fertig werden musste. Wir wissen ja aus der Musikgeschichte, das ist ja nicht alles in der hehren Romantik war, sondern es gab auch einen wirklichen Alltag. Das ist schon sehr spannend, sich hineinzuversetzen und auch besonders, wenn es mit instrumentalen Fragen oder instrumententechnischen Fragen zu tun hat, die wir heute anders lösen können als vor 200, 300 Jahren. Also nehmen wir mal an, Blechblasinstrumente waren so begrenzt durch die Naturtöne. Und wenn man dann schaut, wie Mozart da bei den Hörnern, wie er das toll instrumentiert hat, oder Bach, wie er diese Trompetensätze in dem Weihnachtsoratorium H-Moll-Messe gesetzt hat, ohne dass man merkt, dass die Instrumente so begrenzt waren. Es ist so genial kaschiert, das ist eben dann doch ein großer Komponist.
Gibt es denn Stücke, von denen Sie von vornherein sagen würden, oh, das eignet sich überhaupt nicht für ein Arrangement, das muss ich so lassen, wie es ist?
Ja, das gibt es. Es ist immer der Fall bei Stücken, wo die Partitur, die Instrumentation Teil des Schöpfungsaktes ist. Also nehme ich mir eine Sibelius-Symphonie an, die wirklich so mit der Orchestersprache verwoben ist. Da kann ich mir sehr schwer vorstellen, das anders zu orchestrieren, zu instrumentieren oder zu reduzieren. Oder nehme ich mal ein Werk an wie Holst, die Planeten. Ein Werk, was ja für viele Filmkomponisten ein Vorbildswerk ist. Das lebt so von diesen gigantischen Orchesterklängen, dass, um zu instrumentieren, würde man dem Werk keinen Gefallen tun.
Hänsel und Gretel von Engelbert Humperdinck. Eigentlich braucht man ein großes Opern, ein großes Sinfonieorchester dafür. Sie haben es reduziert auf 7 Instrumente, ein Streichquintett, ein Cembalo und ein Akkordeon und natürlich die Sänger. Man kann sagen, das ist eine Pocket-Version.
Ja, das kann man sagen. Also das war wirklich ein ganz praktischer Anlass, dass die Philharmonie Essen eine Kinderreihe hatte und mich gefragt hatte, für ein bestehendes Ensemble diese Transkription zu schreiben. Und Hänsel und Gretel ist eine Oper, die ich sehr mag und sehr schätze. Ich hatte Lust, einfach mal dieses Stück zu untersuchen und zu schauen, ist es möglich, daraus ein kleineres Format zu machen und verträgt es die Musik? Und ich gehe ja immer davon aus, dass gute Musik sehr viele Metamorphosen verträgt. Wir denken da an Bach oder Händel oder also Mozart. Gute Musik ist eigentlich recht stabil. Und mich hat das interessiert und gerade diese Besetzung hat mich auch interessiert, dieses Stück aus dieser hehren Romantik rauszunehmen und ihr was Spielerisches zu geben. Es waren sehr gute Musiker auch, denen konnte ich auch einiges zumuten. Und das war ein Experiment. Also ich mache auch Experimente und die misslingen selten, aber auch das kommt vor. Aber das fand ich sehr interessant und ich wollte einfach wissen, ob das funktionieren würde.